Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss. Der Sommer ist vorbei, aber Sarah Novak kommt vorbei. Kommt hier vorbei.
Kommt hier vorbei.
Das ist unfassbar. Und schon scheint es wieder. Guck mal, ich komme in Stottern.
Ach, strahle ich dich so an.
Ja, das tust du. Das tust du. Jetzt ja. Gerade eben warst du noch so ein bisschen.
Ja, du hast auch direkt meinen wunden Punkt heute Morgen getroffen. Ich, ach so. Doofkopf, bin eben mit dem Lastenfahrrad los mit den Hunden und dachte, das wäre der richtige Moment. Und dann, das war nicht der richtige Moment.
Weil der Sommer vorbei ist, ne?
Weil der Sommer vorbei ist und ich dachte, ich hätte jetzt die Regenpause erwischt, aber hatte ich nicht. Also es war halt, hat nicht gereicht als Pause und ich kam hier an und konnte mich umziehen und alles nass, der Eingang nass, alles nass. Ronja will ja dann auch immer, die fordert das zwischenzeitlich schon richtig ein, dass man die dann so richtig abrubbelt. Die findet das mega cool, wenn man die danach so abrubbelt. Ach Gott, und dann ist das immer so eine Riesenaktion. Ne, plus nasses Fahrrad, das kann ich jetzt auch nicht abdecken und so. Also, ich habe mich geärgert. Ich sag's dir, wie es ist, ich habe mich geärgert.
Okay, hatte ich aber auch heute, aber ich hatte so ein Wetterradar, das war einfach klar, es regnet durch. Ich hatte gar keine andere Chance, als mich richtig anzuziehen. Hatte das erste Mal wirklich, das erste Mal seit einem halben Jahr, ich bin so froh drum gewesen, wieder mal Gummistiefel an. Also ich bin nicht froh, um die Gummistiefel zu nennen, dass ich sie ein halbes Jahr nicht tragen musste. Und was finde ich? Einen toten Schwan.
Nein.
Auch nicht Gott. Geil. Ja. Oh. Und schon Hals ab, also Kopf abgebissen und lag schon alles frei, wo du so denkst, so, danke, ich habe gefrühstückt. Also, das war...
Armes Tierchen, ja.
Ja, voll. Ich glaube, das ist der zweite Partner von Adele. Und der Schwanenfrau.
Die Schwänin Adele.
Ich glaube,
das tut mir leid für Adele. Ja, ich hoffe nicht, dass er es war. Wobei, egal wen es trifft, ist ja mal blöd.
Ja, ist immer doof. Aber wir wollen ja nicht über den Schwanenmoment der Woche sprechen, sondern über deinen Hundemoment der Woche zum Beispiel.
Mein Hundemoment der Woche ist sehr klar zu definieren. Ein paar haben es ja schon mitbekommen vielleicht. Ich hatte Bilder gepostet und zwar war ich bei dem Hundeschwimmen mit der Boogie und man stellt sich dieses Becken so vor, dass es da so stufenartig reingeht in das Becken, so dass der Hund langsam einsteigen kann und dem parallel zu diesen Stufen läuft wie so ein, noch so ein Steg unter Wasser. Da könnte ich jetzt, und dachte ich zumindest, wäre optimal, dass ich da lang laufe und Boogie dann eben die Stufen, so dass wir bis auf die unterste Stufe laufen und was dann so eine Art Podest ist und von da macht sie auch die Pausen und da startet sie dann immer, wenn sie schwimmt. Ich trage eine Anglerhose, die geht mir so bis zur Brust hoch, ja. So, und wir steigen also in dieses Becken ein und Boogie soll also da gesittet diese Treppe runter und guckt mich an und sagt, was soll der Quatsch? Wir wissen doch beide, es geht ja auch hier ums Schwimmen, ich hüpfe jetzt einfach direkt rein und nietet mich dabei richtig schön um. Ich habe da einfach nicht mit gerechnet, aber dieser Hund mag ja noch so gelähmt sein, wenn die Wasser und Spaß sieht, dann ist die plötzlich gar nicht mehr gelähmt.
Oh mein Gott.
Und hat mich richtig umgenietet und ich bin voll in diesem Wasser gelandet. Aber ich sag dir, so richtig Kopf unter, ne?
Das heißt, die Anglerhose läuft voll von oben?
Ah ja.
Geil.
Ja, richtig geil. Ja, war super. Also die Anglerhose lief voll, meine Haare waren nass, meine Schminke verlaufen. Und ich stand da und also habe mich dann wieder aufgerichtet. Der Hund war total glücklich und schwamm so um mich rum. Und ich stand da wie so ein begossener Pudel im wahrsten Sinne des Wortes und dachte nur, ach scheiße, du hast noch nicht mal zwei Handtücher dabei. Ich habe es durchgezogen. Wir sind dann die 20 Minuten durchgeschwommen und danach hat man mir aus dieser Anglerhose rausgeholfen, weil aufgrund der Situation, dass die eben vollgelaufen war, kam ich aus dem Ding auch allein gar nicht mehr raus.
Das Leben ist gefährlich, das weißt du, ne? Also wenn du da alleine gewesen wärst, nur just kidding, es ist tatsächlich so, das ist lebensgefährlich. Wenn die vollläuft und du bist zum Beispiel im Meer oder so und angelst, das zieht dich derart runter, das Gewicht, dass du leider...
Das glaube ich. Das glaube ich sofort. Ja, kann ich mir vorstellen. Jetzt war hier zu meinem Vorteil, dass ich zum einen in dem Becken ja auch Fuß habe. Und zum anderen sind da ja ganz viele Menschen drumherum und ich konnte ja noch mit dem Ding laufen auch. Das ging. War nur, ja. Also und dann bin ich aus dieser Anglerhose raus, die Physiotherapeutin hat sich total besiegt natürlich.
Natürlich, klar. Was ist denn gerade Nation?
Dann haben wir die Anglerhose ausgeschüttet. Dann ist das halbe Becken also ausgeschüttet worden.
Und die Forellen planschen.
Ja, genau so. Dann habe ich auch vorgeschlagen, dass ich gar nicht mehr durch die Räumlichkeiten rausgehe, sondern direkt über den Garten, weil ich wirklich triefend nass war. Ich hatte keine Wechselkleidung, kein Handtuch, gar nichts. Bin dann in diesem Zustand nach Hause gefahren und habe mir nur gedacht, oh Mann, ey, wie kacke kann ein Tag eigentlich starten? Vielen Dank, liebe Boogie.
Der Hund hatte Spaß.
Die war so glücklich.
So, bitte.
Nee, der geht super. Wir waren heute Morgen auch wieder.
Guck mal.
Die findet das einfach spektakulär. Also ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie geil die das findet.
Wie schön.
Ja, das ist richtig gut. Und ganz wichtig, ja, wo wir bei dem Thema sind, das muss ich jetzt einmal loswerden. Nachdem wir ja vorletzte Folge das ganze Thema mit Boogie aufgebröselt hatten, haben mich so unwahrscheinlich viele Menschen angeschrieben, per E-Mail, per Instagram, per Post. Ich habe die allernettesten Karten und Briefe bekommen. Ich habe es noch gar nicht geschafft, alles zu beantworten, aber das ist so rührend gewesen und so nett. Und ohne dass wir uns irgendwie alle kennen, sind das so freundliche, nette und aufbauende Worte gewesen. Also danke einmal an alle netten Menschen, die uns hier zuhören. Das ist ja unglaublich, was für tolle Menschen uns zuhören.
Ja, fällt mir auch jedes Mal wieder auf. Aber es war auch krass, dass du dich da so geöffnet hast und krass auch, dass du das wirklich so detailliert erzählt hast. Also es war schon auch, glaube ich, für den einen oder anderen auch, für mich inklusive, weil ich auch gebannt zugehört habe. Man macht sich einfach keine Vorstellung, nicht nur, was da mit dem Hund passiert, sondern auch, was mit einem selbst passiert. Also insofern war das schon sehr erhellend.
Ja, und für mich halt echt einfach das Feedback auch super wohltuend. Also dann halt einfach nochmal danke. Wie war denn dein Hundemoment der Woche?
Meiner? Oh Gott.
Oh Gott, okay.
Ist heute Nacht passiert. Ja, also wirklich. Es war ja das Gewitterangst. Ist inzwischen so krass, dass ich mit ihr in einen anderen Raum gehe, damit der Rest der Familie schlafen kann. Die derart hechelt und gestresst ist. Und und das war gestern Nacht auch wieder so. Es hat nur geblitzt, es hat noch nicht mal gedonnert. Und es wurde immer irrer. Es hat dann dazu geführt, dass ich sie beruhigt habe und alles, was man so macht. Und plötzlich geht sie weg. Und plötzlich ist es so, dass ich höre es irgendwie knistern und knallen und alles Mögliche. Und dann ist dieser Hund zwischen Wand und Schrank, da stehen so ein paar Tüten mit Geschenkpapier und so eine Kuschelecke. Wir haben so eine Kuschelecke da. Dann hat die sich, weil sie einfach gecovert werden wollte, irgendwie so einen Höhleneffekt, hat die sich da einfach reingelegt. Oben drauf gelegt. Da ist die hochgekrabbelt. Auf diese ganzen Tüten. Und dann habe ich die erstmal gar nicht da rausgekriegt und dachte mir dann so, okay, alles klar, jetzt muss ich mal irgendwie erfinderisch werden. Jetzt haben wir eine Box. In dieser Box lagern aber, weil wir sie selten einsetzen, lagern da, wie heißen diese Dinger? Sitzkissen für draußen und solche Sachen. Also habe ich mitten in der Nacht alles ausgeräumt, habe eine Decke reingelegt und da ist sie rein. Und ab diesem Zeitpunkt Ruhe.
Braucht die eine Höhle, ne?
Dann braucht die eine Höhle. Ich habe dann einfach noch einen Wassernapfer vorgestellt und habe es aufgelassen natürlich. Ich habe es nicht zugemacht, das Ding. Aufgelassen. Und dann merkte ich eben einfach auch, habe überall die Fenster aufgemacht, damit die Luft ein bisschen zirkulieren konnte. Und ja, und dann war Frieden. Jetzt weiß ich, was ich zu tun habe in Zukunft. Also es ist krass, dass es jetzt das erst brauchte, um zu verstehen, dass sie wirklich so einen Höhleneffekt braucht, damit sie da einfach geschützt ist. Sie hat einfach dieses Gecoverte, ne, das, was man eben so kennt von diesen. Boxen und dann ist sie wirklich, ich bin immer aufgewacht heute Morgen um 7 und da lag sie neben mir auf dem Parkettfußboden, war völlig erledigt und lag dann draußen. Mhm. Also sie ist dann irgendwann rausgegangen, hat sich auf das Parkett gelegt und ist jetzt aber auch da mit mir spazieren oder mit uns spazieren gegangen heute Morgen durch den Regen. Fand's gut, war gut gelaunt, war total happy. Und ist aber auch jetzt merklich einfach erledigt und ja, also auf der einen Seite war es die eine der härtesten Nächte, seit ich diesen Hund habe. Auf der anderen Seite aber auch natürlich jetzt total gut, weil ich jetzt auch eine Idee habe, wie ich das viel, viel besser in den Griff kriegen kann. Und, ja.
Es gibt so für Hunde extra sowieso Höhlen. Ich muss mal gucken. Ich habe das zuletzt noch gesehen und noch drüber nachgedacht, dass das auch für Silvester cool ist. Das ist dann wie so ein Körbchen und dann ist da so eine weiche Höhle wie so ein Zelt oben drüber.
Ja.
Ich glaube, das mögen sowieso ganz viele Hunde, diese Höhlen. Es gibt ja auch viele Hunde, die legen sich unter das Bett oder in irgendwelche Ecken. Also ich glaube, wenn man einen Hund hat, der dazu neigt, ist das gar nicht doof, so ein Ding zu haben vielleicht. Ne?
Also sie neigt da gar nicht zu. Sie nur dann, wenn es so eine extreme Situation ist. Also dann brauchst du es. Wir haben auch gemerkt, dass sie im Badezimmer zum Beispiel auch zu Schutz gesucht hat, weil es ist dunkel und da ist es so ein bisschen gecovert alles und in der Duschzelle, die ebenerdig ist, da geht sie dann rein. Ja. Also es war, es ist irgendwie, sie ist jetzt 17 und du lernst nie aus. Also, ne, und sie entwickelt sich vielleicht einfach auch und zeigt dann auch, was sie braucht. Naja, das war
für mich. Das zeigt ja auch, wie viel mehr so ein Gewitter ist als nur Donner, ne? Also, weil der Hund ist ja fast taub und trotzdem die Vibrationen, die Veränderungen geruchlich in der Luft und die Blitze und all das signalisiert ihr ganz klar, da ist ein Gewitter.
Voll.
Und dann braucht es gar nicht den Krach, weil sie den ja eh nicht mehr so richtig hört und trotzdem ist die Reaktion unverändert, ne?
Ja.
Das zeigt, wie viel mehr ein Gewitter ist als nur laut.
Ja, vor allen Dingen, wie crazy diese Sinne sind. Also du musst dir vorstellen, dass es waren insgesamt vielleicht in einer Stunde 5 Blitze, kein Donner.
Mhm.
Und auch keine, wo es jetzt taghell wurde. Mhm. Aber du hast recht, es geht wahrscheinlich vor allen Dingen über den Geruchssinn.
Mhm, auf jeden Fall.
Und das merke ich auch dann, wenn jetzt irgendwie nur starkes Gewitter aufzieht, ohne Blitz, ohne Donner und dann wird sie schon hektisch. Also, auch da wieder klar, das totale Learning, was die alles riechen, da sind wir völlig unbeleckt im Vergleich dazu.
Ja, das stimmt.
Wir haben eine Reaktion bekommen und deshalb auch das Thema heute. Da geht es um das Thema Beißen.
Ja, und zwar hat uns Miriam geschrieben, ein Thema im Bekanntenkreis. Der Hund hat einen Menschen angesprungen und gebissen, ziemlich unvermittelt aus dem Off. Was nun? Es war eine Fleischwunde, wurde wohl genäht. Die gebissene Person scheint halbwegs entspannt, aber natürlich geht das so nicht. Gibt vermutlich eine Meldung beim Amt, alle sind verunsichert, niemand ist sicher, was jetzt zu tun ist. Versicherung weiß Bescheid. Aber was tun mit dem Hund? Was kann passieren? Der Trainer sagte wohl, hätte er dem Hund nie zugetraut und man soll mal die Schilddrüse checken. Aber das allein kann das Problem ja kaum lösen. Einfach weiter trainieren und Auflagen abwarten. Was rät man in dieser Situation?
Tja, das ist auch ein Thema, was ich auch ein Stück weit irre finde. Vielleicht einen kurzen Ausritt dazu. Einige Jahre her, eine ganz liebe Kollegin von mir hatte einen Hoverwart. Und um auch ehrlich zu sein, der war so ein bisschen verzogen. Der hat schon auch ganz gerne gemacht, was er wollte. Und der kam mit Männern nicht so richtig gut klar. Und es ist nie richtig klar geworden, warum eigentlich. Und der hat dann bei einem Spaziergang im Wald einen Mann geschnappt, der an ihm vorbeigegangen ist. Weil die Kollegin so ein bisschen prominent war, hat dieser Mensch dann die Bild-Zeitung angerufen und die Bild-Zeitung hat dann, gab auch die Schlagzeile, Hund zerfleischt Spaziergänger oder zerfleischt Oberarm vom Spaziergänger. Also in Wahrheit war es so, dass dieser Hund geschnappt hatte und es gab auch Druckstellen am Oberarm Es gab wohl auch eine Verletzung, die mit 2 Stichen genäht werden musste. Das war so. Das war's. Macht das überhaupt nicht besser. Es folgte dann eine Gerichtsverhandlung. Und bei dieser Gerichtsverhandlung war die Verurteilung enorm. Ich weiß nicht mehr genau, wie genau es war. Es war auf jeden Fall klar, danach Maulkorbpflicht, danach 1000 Auflagen für diesen Hund, plus eine sehr hohe Geldstrafe. Eine sehr hohe Geldstrafe und Androhung von irgendwas war da noch die Androhung. Also es war auf jeden Fall, also es ging richtig in Straftat. Ich krieg's nicht mehr genau zusammen. Also es wurde auf jeden Fall aus diesem Ding wurde etwas natürlich auch mit Hilfe der Bild-Zeitung wurde etwas gebaut, was schon ganz schön krass war. Und das Ende vom Lied war, dass dieser Hund wirklich danach dann wirklich einfach auch nur noch mit dem Maulkorb nach draußen konnte. Und sie hat leider nicht den Weg gesucht zu einem Hundetrainer. Sie hat leider nicht so ein bisschen aufgegeben und hat gesagt, ja, dann mache ich das halt. Aber ich die war auch unsicher dann und hat sich dann nicht weiter mit beschäftigt im Sinne von, ich muss mal gucken, woher kommt das eigentlich? Wie arbeite ich jetzt eigentlich? Kann man das rausarbeiten und so weiter? Ist mir in sehr, sehr guter Erinnerung geblieben. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Das ist auch so ein bisschen die Frage hier. Was macht man da? Was für Möglichkeiten hat man da? Und du kennst dich ja aus, glaube ich, einfach auch. Ich glaube, du hast mal auch erzählt von einem Kollegen, der sich explizit mit solchen Hunden gut auskennt, der da auch spezielle Trainings macht.
Ja, da gibt's ja ganz viele Kollegen, die sich einfach auf Hunde mit einer offensiven Aggression irgendwie spezialisiert haben. Und so eine Art Resozialisierung mit den Hunden versuchen, ne? Was ganz, ganz oft auch einfach super gut gelingt, hängt ja auch mal so ein bisschen davon ab, was eigentlich los ist. Und das ist so, dieses aus dem Off, das gibt's ja eigentlich nicht. Also kein Hund entscheidet spontan jetzt zum ersten Mal plötzlich sowas zu tun. Ja. Dem geht immer irgendwas voran. Also allerdings wird das halt häufig nicht erkannt oder übersehen, aber da ist was. Also einfach so passiert das nicht. Tatsächlich gibt es viele Hunde, die solches Verhalten oder die sich so verändern, solche Verhaltensweisen zeigen, wenn sie Schmerzen haben. Deswegen finde ich den Ansatz des Hundetrainers in diesem Fall, den ich eben vorgelesen habe, gar nicht blöd zu sagen. Man lässt das mal von einem Tierarzt erstmal kontrollieren. Das wäre definitiv auch das, was ich als allererstes raten würde. Ich würde sagen, jetzt erstmal kurz gucken, geht es dem Hund eigentlich überhaupt gut gerade? Weil es gibt viele Hunde, die unter Schmerzen halt einfach unleidlich werden und dann schneller auslösen oder ja, dann wirklich eine offensive Aggression entwickeln, weil sie halt einfach starke Schmerzen haben. Also von daher ist das wirklich sinnvoll, das zu tun, das erstmal zu prüfen. Und ich würde aber als allererste Maßnahme, bis dann alles geregelt ist, sofort auf jeden Fall einen Maulkorb auflegen. Aus 2 Gründen. Erstens, wenn etwas wie dieser Vorfall passiert und ich habe nicht damit gerechnet und keiner hat damit gerechnet und es passiert plötzlich und augenscheinlich aus dem Nichts, dann habe ich einen riesengroßen Vertrauensverlust dem Hund gegenüber. Das heißt, ich kann gar nicht von einem Hundehalter erwarten, dass der jetzt seinem Hund über den Weg traut, wenn der Hundehalter das so wahrgenommen hat, dass das plötzlich und unvermittelt passiert ist. Und was passieren wird im nächsten Schritt, ist, dass der Hundehalter sehr verunsichert ist und sich selber komisch verhalten wird, was wiederum sich auf den Hund übertragen wird und was die ganze Problematik möglicherweise noch massiv verschlimmern könnte. Was immer sie ist, die Problematik. Und deswegen würde ich als allererstes sagen, wir sorgen dafür, dass der Hund keinen Schaden mehr anrichten kann, damit sich der Hundehalter ein Stück weit entspannen kann auch. Dass er nicht Angst haben muss, dass das jederzeit wieder passieren kann. Er kann es nämlich, wenn man ja nicht weiß, was der Auslöser ist, dann kann theoretisch jederzeit und überall was passieren. Und ich sag mal so, wenn ein Hund jemanden so gebissen hat, dass das genäht werden muss, muss ich dir aus meiner Perspektive sagen, finde ich, gibt's dafür einfach auch gar keine Entschuldigung, wenn man da jetzt fahrlässig mit umgeht. Das geht halt nicht. Du kannst nicht mit einem Hund irgendwo rumlaufen, der gegebenenfalls solche Schäden anrichtet. Weil jeder Spaziergänger muss das Recht haben, irgendwo an einem Hund vorbeizulaufen und sich sicher zu fühlen. Und deswegen wäre das definitiv der allererste Schritt, Maulkorb draufpacken. Also ein Maulkorb, am besten vernünftiges Maulkorb-Gewöhnungstraining mit dem Hund machen und dann nur noch gesichert mit dem Hund spazieren gehen. Ich würde den auch nicht mehr von der Leine lassen. So lange nicht, bis ich weiß, was da los ist. Also ich würde... Das größte Problem, was du hier hast, ist eigentlich das, was im Verhältnis zwischen dem Hund und dem Menschen kaputt geht, wenn so eine Sache passiert. Und das hat halt Auswirkungen auf das ganze Verhältnis und auf das Training. Weil wenn ich jemanden vor mir stehen habe, der seinem Hund nicht traut und ich sage dem, geh jetzt in eine Situation und arbeite auf die oder jene Art und sei selbstbewusst und für den Hund und setz jetzt mal hier ein paar Regeln. Wenn der Mensch dem Hund nicht traut, wird der Mensch das nicht umsetzen können. Und selbst wenn er es umsetzen kann, wird der Hund spüren, dass der Mensch ihm nicht traut. Und dieses Misstrauen verunsichert den Hund noch mehr. Und ein verunsicherter Hund ist ein gefährlicher Hund, wenn er jetzt dazu neigt. Ne? Also wenn er sagt, ich gehe auch gerne mal nach vorne. Dann ist eine Verunsicherung gern auch ein Auslöser für ein nach vorne gehen.
Und das ist, ja.
Ja, und das ist halt so, das, was ich so gefährlich finde, wenn sowas passiert ist, dann muss man eigentlich erstmal alle wieder ein bisschen stabilisieren und aufbauen. Da muss man erstmal die Menschen aufbauen und stabilisieren, dann muss man den Hund aufbauen und stabilisieren, am besten herausfinden, was passiert ist, weil irgendwas ist ja passiert. Wenn es jetzt nicht gesundheitlich ist und das ausgeschlossen werden kann und das jetzt also nichts mit Schilddrüse oder irgendwelche anderen Schmerzen sind, die da in dem Hund vielleicht da der Auslöser waren, dann würde ich auf jeden Fall mir gut überlegen, was kann passiert sein, weil irgendwas ist passiert. Du gehst nicht einfach an jemandem vorbei und ein Hund, der noch nie irgendein Aggressionsverhalten gezeigt hat und noch nie irgendein problematisches Verhalten an einem Menschen gegenüber hatte, löst plötzlich aus.
Ja, teilweise ist es aber auch wirklich überhaupt nicht, so wie du sagst, gar nicht klar, warum. Und es ist sogar, und das war eben bei der Kollegin so, noch nicht mal klar, wenn der Hund als Welpe bei dir einzieht. Du weißt nicht, was da auch was in den ersten Wochen passiert ist. Und ich weiß noch ganz genau, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte hier erzählt habe, aber ich weiß genau, ich kenne dieses Gefühl, wenn du dich nicht sicher fühlst und wenn diese Unsicherheit sich dann irgendwann überträgt. Ich weiß, das ist einige Jahre her, bevor ich noch meinen ersten Hund hatte. Habe ich so ehrenamtlich im Tierheim so ein bisschen ausgeholfen und da gab es einen Kuhwatschrüden. Also ich hatte irgendwie augenscheinlich immer schon so ein bisschen die Affinität für Herdenschutzhunde. Und das war ein sehr, sehr stattlicher, großer Rüde. Anderthalb Jahre alt. Und so, dass der in dem Moment, wo jemand, war relativ ruhig, aber in dem Moment, wo du nah an seinen Zwinger kamst, ist der ausgerastet. Und es ging so weit, dass auch die Leiterin des Tierheims sagte, wir gehen da nur zu zweit rein. Und Spaziergänge kann er auch nur mit einer Person machen, die einigermaßen, zu der er einigermaßen Vertrauen hat. So, das war für mich die Challenge. Und ich habe mich dann über Wochen immer weiter genähert und habe ihm was zu, klar, natürlich auch der Träger über was zu fressen mitgebracht, dann wurde ruhiger. Und dann kam irgendwann, um diese Geschichte etwas kurzer zu machen, irgendwann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, wir machen jetzt einfach auf. Und wir lassen ihn im Gang ein bisschen rumlaufen, ich gehe da rein und er soll einfach mich riechen, er kennt mich inzwischen, er soll einfach weiter um mich rum sein. Das haben wir gemacht. Muss ich auch noch unterschreiben auf eigene Verantwortung. So, ich war ein Riesentheater. Dann haben wir dieses Ding aufgemacht. Dann ist er durch den Gang gelaufen und hat mich irgendwie kaum beachtet. Und dann bin ich rein und wollte ihm was zu fressen machen. Habe ich auch gemacht und habe den Fehler gemacht und habe den Rücken zu ihm gedreht. Und da merkte ich nur in einem Augenwinkel, dass der zum Sprung ansetzt. Und habe mich umgedreht und instinktiv mich groß gemacht und gebrüllt. So. Und er ist sofort abgehauen, kam wieder und legte sich vor mich auf den Rücken. Und in dem Moment war das Eis gebrochen. Und ließ sich streicheln und war wirklich ein ganz, ganz toller Hund. Ich bin lange mit ihm spazieren gegangen, viel mit ihm gemacht. Und dann kam der Punkt und der Zeitpunkt, wo ich wusste, ich muss mich auch entscheiden, nehme ich diesen Hund oder nicht. Er war auch ein bisschen in meinem Fokus inzwischen. Und dann habe ich einige Tests gemacht und bin auch durch die Stadt mit ihm und merkte, ich bin nur unter Stress. Und ich wusste, dass der auch bei anderen, reagierte der eigentlich so über mir. Und am Ende war meine Angst, dass der irgendwas tut in der Situation, in die ich dann nicht mehr im Griff habe. Dass es nicht ging. Der ist dann Gott sei Dank bei einem Bauern gelandet am Ende, wo nicht viele Menschen um ihn rum waren, der auch alleine war und so weiter. Der hatte ein perfektes Zuhause, Gott sei Dank, dann gefunden. Aber diese Angst, das nicht kontrollieren zu können, diese Angst und Unsicherheit, obwohl du jetzt so viel investiert hast, obwohl es zwischen dir und dem Hund alles gut ist, aber trotzdem die äußeren Umstände so sind, dass du nicht weißt, wie du das handeln sollst. Das war für mich too much. Und diese Ohnmacht ist nicht angenehm. Und wenn ich mir vorstelle, dass du einen Hund hast, der so reagiert, und das mehr oder weniger aus dem Off, und du hast keine Idee, warum, das finde ich ganz schön krass. Also das finde ich vor allen Dingen, das ist ja für beide krass, so wie du es gerade eben auch erzählt hast. Das ist ja für beide total doof. Für den Hund, der irgendwo ein Issue hat, den du nicht kennst, und für dich, weil du überhaupt nicht weißt, was mache ich denn jetzt? Also klar, Maulkorb, ja, okay, aber wie arbeite ich das auf? Und wie wird das auch dann, wenn ich so einen Hundetrainer habe, wie finde ich raus? Oder wie kriege ich das? Also rausfinden wird man es wahrscheinlich nie. Aber du hast einen Welpen, der wird groß und schnappt zu. Also wie rausfinden wirst du es wahrscheinlich nicht. Aber wie trainierst du das ab? Hast du da jedes Mal jemals zugeguckt oder das beobachtet, wie sowas abtrainiert wird? Wie sowas in den Griff
geht? Ja klar, ich habe das ja selber ganz oft umgesetzt auch. Das geht schon gut. Also man muss halt die Menschen und die Hunde wieder stabilisieren und schon mal auch gucken, wo kann das, was ist da passiert, was war der Auslöser? Und du hast, also ich habe das noch nie gehabt, dass man das nicht herausfinden konnte. Und okay. Oft ist, ja, weil ganz häufig ist das ja was im Verhältnis auch. Also du hast einen unsicheren Hund und einen unsicheren Halter und das ist eine schwierige Kombination, wenn du einen Hund hast, der dazu neigt, sich zu schützen zu wollen. Und das passiert oft, wenn die anderthalb, zwei, zweieinhalb, drei, je nachdem, welche Hunderasse so, wenn die Pubertät abklingt und die hormonelle und die hormonell stehen, die Hunde, dann fangen die an, Entscheidungen zu treffen manchmal. Also es passiert oft so um die 2 Jahre rum. Dann sind die so um die 2 Jahre alt und dann plötzlich passiert so eine Nummer. Und es hat sich von langer Hand angekündigt, weil du einen unsicheren Hund hattest, der hat vielleicht auch mal gebrummelt, wenn einer kam, oder hat sich mal geduckt oder ist mal in Meideverhalten gegangen, wenn Menschen ihn gestreichelt haben. Möglicherweise hat der Halter, also ich kenne jetzt diesen Fall, der uns geschickt wurde, ja überhaupt gar nicht, deswegen ich mache nur ein Beispiel, was nicht zwingt, was damit zu tun haben muss. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, du hast den Welpen vom Rüden, den Welpen vom Züchter und da ist nie was nie was direkt Sichtbares vorgefallen. Was aber passiert ist, ist vielleicht, dass das ein an sich unsicherer Hund ist. Das kann auch da muss auch nichts passiert sein in der Welpenstube, sondern das ist einfach ein unsicherer Typ. So, und jetzt hat der in den ersten 2 Jahren bei dir folgende Situation erlebt mehrfach. Er ist selber unsicher, er findet bestimmte Menschentypen verunsichernd und du hast den in diesen Situationen nicht geschützt. Das heißt, er wurde möglicherweise übergriffig behandelt. Das ist sehr unauffällig gewesen. Du konntest das selber als Hundehalter nicht erkennen, dass das jetzt übergriffig ist. Aber es kann die Situation sein, dass du zu Hause Besuch empfängst von jemandem, den deinen Hund komisch findet oder deinen Hund blöd findet. Vielleicht hat dein Hund auch ein gewisses Meideverhalten gezeigt oder denjenigen angebellt, angeknurrt, ist in der Ecke gegangen, wie auch immer. Und weil man gesagt hat, nee, guck, der ist doch ja ganz lieb, dann ist dieser Mensch hinter dem her. Du hast deinen Hund festgehalten, man hat ihm die Liebe dieses Menschen dann aufgezwungen und am Ende musste der das aushalten. Möglicherweise ist das passiert. Das ist ja jetzt erstmal etwas, wo jeder sagen würde, naja gut, aber das ist ja gar nicht so schlimm. Nö, der ist nicht geschlagen und misshandelt worden, das stimmt, aber er ist übergriffig behandelt worden. Er ist gegen seinen Willen angefasst worden beispielsweise, ja. Und dann ist das vielleicht auch auf Spaziergängen passiert. Ne, dass irgendwelche Leute einfach den Hund angefasst haben, obwohl der das eigentlich nicht mag. Und man hat sich gedacht, der muss das aber irgendwie aushalten oder ertragen. Also möglicherweise ist einfach in den ersten Jahren oder in den ersten Monaten des Lebens dieses Hundes ganz viel übergriffiges Verhalten von Menschen ihm gegenüber passiert. Und dann ist das vielleicht etwas, was man ja auch nicht auf den ersten Blick als schlimm wahrnimmt. Ja, aber der Hund findet es ganz schlimm. Und jetzt entwickelt sich der Hund weiter und da baut sich das hormonell alles auf und da staut sich der ganze Frust an. Und der Hund findet das immer nur noch beschissener und beschissener und es ist auch keine Therapie passiert. Der hat auch nie irgendwie gelernt, diese Menschen für sich zu akzeptieren oder anzunehmen, sondern er wurde einfach nur übergriffig behandelt und musste das aushalten. Und jetzt kommt der Tag, an dem gehst du mit dem spazieren. Da kommt eine besonders unangenehme Person straight auf ihn zu, hat den vielleicht auch schon länger angeguckt, wie auch immer. Alles Dinge, die du jetzt als Hundehalter vielleicht gar nicht wahrgenommen hast. Dein Hund hat schon Meideverhalten gezeigt, vielleicht schon vor 10 Metern oder vor 15 Metern, aber du hast es nicht wahrgenommen, weil es ist eine Situation wie jeden Tag. Und jetzt läuft dieser Mann möglicherweise, oder diese Frau ist ja egal, möglicherweise zu nah an euch vorbei. Dein Hund reagiert in dem Moment einfach impulsiv über, ja, und denkt sich, jetzt packe ich mir den aber. Ja. Jetzt ist Schluss. Ja. Und das kann sowas sein. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es kann auch 100 andere Gesichter gehabt haben. Ja, aber das ist ein Beispiel dafür, wie es gewesen sein kann, warum der Hund plötzlich jetzt heute so ein Verhalten zeigt. Dann ist er nicht schwer gestört oder hat Schreckliches erlebt oder unbedingt auch zwingend starke Schmerzen, sondern dem ist einfach nur der Kragen geplatzt. Das Fass ist übergelaufen. Ja, und das kann allein schon der Grund gewesen sein für diese Situation. Das ist jetzt nur, wie gesagt, nochmal, ich verbinde das nicht mit dem Fall, der uns zugeschickt wurde, weil ich den ja nicht kenne. Ich will nur etwas in den Raum stellen, um das zu zeigen, was da der Auslöser sein kann. Und was ich als Hundetrainer als erstes machen würde, ist, ich würde den Hund mit einem Maulkorb sichern und würde den mit dem Hundehalter, der ja selber auch unsicher ist, in diese Situation bringen. Ich würde versuchen, Probanden zu finden, am besten natürlich die möglicherweise der Person optisch oder vom Wesen her entsprechend, die vorher gebissen worden ist, und Begegnungen machen. Und versuchen festzuhalten oder mir den Hund genau angucken, wie reagiert er, wann reagiert er, was für ein Verhalten zeigt er, damit ich erstmal herausfinde, ist der unsicher oder geht der sofort nach vorne oder ist der irgendwie unkontrolliert oder ist der womöglich total entspannt und du kannst das jetzt gerade gar nicht in diese Situation zurückführen. Und dann würde ich anfangen, das zu arbeiten. Das heißt, ich würde erstmal dem Menschen erklären, und das ist ja oft etwas, was ja auch einem Menschen total hilft, zu verstehen, warum das so ist. Und ich würde den Maulkorb auch, wir haben ja schon mal über Maulkörbe gesprochen, das ist ja nichts Schlimmes, so ein Maulkorb, ne? Wenn man den vernünftig trainiert, dann stört er den Hund auch nicht weiter. Und ich finde, solange bis sich alle Seiten wohlfühlen, kann man da auch einen Maulkorb draufpacken. Das ist nichts Schlimmes. Das macht das Leben von dem Hund nicht schlechter, nur weil der jetzt mit dem Maulkorb rumrennt. Aber ganz sicher ist es schlecht, wenn der irgendjemanden angreift. Und deswegen ist das dann halt eben die Konsequenz aus all dem, was passiert ist. Der muss jetzt mal erst einen Maulkorb tragen, Punkt. Da gibt's auch nichts dran zu rütteln. Und da würde ich auch nicht zu früh den Maulkorb runtermachen, weil wenn das nochmal passiert, dann ist der Hund wirklich weg. Oder dann hast du wirklich ein Problem auch mit Ämtern. Und mal abgesehen davon willst du die Verantwortung dafür ja auch nicht tragen. Von daher, den Maulkorb würde ich definitiv so lange da drauf machen, bis man sich sicher ist, dass man die Probleme gut im Griff hat oder gelöst hat und sich alle wieder wohlfühlen. Und dann geht das ja, wie bei Vertrauen ist ja etwas, wenn das einmal kaputt ist, und das ist es jetzt in dem Fall, wo da der Hund so stark zugebissen hat, das braucht echt lang, bis das wieder aufgebaut ist. Das ist wie bei Menschen, wenn du einmal ein von einer Person so, ich sag mal, das ist jetzt ein großes Wort und das passt auch nicht ganz in die Situation mit dem Hund, aber wenn wir Menschen von jemandem betrogen worden sind, dann dauert das seine Zeit, bis man dieser Person möglicherweise wieder vertrauen kann. Weil Vertrauen ist was sehr, sehr Sensibles, was sehr Empfindliches. Da kann ein kleiner Schaden zu ganz großen Rissen führen. Und solange da kein Vertrauen ist zu dem Tier, brauchen wir den Maulkorb gar nicht abmachen, weil die Gefahr, dass allein unser Misstrauen schon Auslöser ist, ist viel zu groß.
Ja.
So, und deswegen, ja, man kann da dran arbeiten, man kann das trainieren, man kann da ganz viel machen. Ich würde das definitiv auch versuchen, aber ich würde mich hundertprozentig absichern.
Ja.
Das wär das, was ich tun würde.
Ja, auf jeden Fall guter Punkt. Ich meine, find's gut, dass man grundsätzlich erstmal ja die Möglichkeit hat, sowas zu bearbeiten. Und ich finde den Vergleich ganz schön mit dem betrogen worden sein. Ich glaube, dass es eben einfach auch so eine Sache ist, die man so ein bisschen auch nachvollziehen kann von Menschen, die mal gebissen worden sind. Kenne ich einfach auch leider viel zu viele, die so im entweder Kinder- oder dann so Heranwachsendenalter gebissen worden sind, oder so im jungen Erwachsenenalter. Und wo auch wirklich bei einzelnen Fällen nicht die Schuld bei Menschen zu suchen. Also Kinder, die sich irgendwie auf den Hund draufgelegt haben oder was auch immer, ne? Oder das Leckerli weggenommen haben oder den Knochen oder so. Sondern eben so im Vorbeigehen. Und was das dann auslöst bei Menschen und nachhaltig vor allen Dingen, da ist unser Vertrauen wahrscheinlich längst wieder da. Aber das ist was sehr nachhaltig ist. Ja, einer meiner besten Freunde ist gebissen worden. Da war er so 12, 13. Wenn der heute Hunden begegnet, da könnte er natürlich auch dran arbeiten, wenn er will. Der mag die gerne, aber der kriegt richtig Panikzustände. Er ist damals von einem Schäferhund gebissen worden. Und diese Narbe ist wirklich groß am Arm. Ne? Also das ist wirklich einfach so ein Ding, das ist mit 15 Stichen genäht worden. Also das war eine klaffende Wunde. Und das macht ja mit allen was. Und das ist das Krasse, finde ich. Es macht wirklich mit dem, der gebissen worden ist, am meisten. Damit dem Halter, der Hund fühlt sich auch nicht wohl, der wird jetzt nicht irgendwie aus Spaß Jux und Dollerei einfach zubeißen. Also das ist wirklich eine ja, wie soll ich sagen, vielschichtige Situation, was da alles zu bedenken ist. Und Gott sei Dank haben wir heute die Möglichkeit, damals war es übrigens so, da gab es Hundetrainer in dieser Form gar nicht so richtig. Also es gab sie schon, aber nicht mit dem Wissen und nicht mit der Empathie und nicht mit den vielen Seiten, die ein gutes Hundetraining hat. Also das war schon eine ganz andere Geschichte. Und ich weiß, selbst damals, als das mit der Kollegin passiert ist, da gab es in der ganzen Gegend nicht wirklich einen Hundetrainer, der da hätte mit ihr arbeiten können. Also wenn, dann war der nächste, glaube ich, 50 Kilometer weg oder so. Fährst du jetzt 50 Kilometer zweimal die Woche, one way hin und zurück? Wir beide ja. Aber
ich wollte gerade sagen, klar würde ich das machen.
Ja. Ich auch. Ich würde es auch
wenn
machen.
Das Leiden groß genug ist, dann macht man doch alles möglich. Aber ich gebe dir schon recht, das natürlich war damals tausendmal schwieriger als heute.
Hast total. Ja. Total.
Und dann war es ja auch nicht nur der nächstbeste Hundetrainer, sondern du musst ja auch noch einen finden, der auch erstens gut ist und zweitens sich der Sache auch vernünftig annehmen kann. Ne? Das macht es ja nicht einfacher.
Ja, genau.
Aber also. Weißt du, was echt helfen kann, um jetzt nochmal auf, nennen wir es das Opfer, auf das Opfer zu sprechen zu kommen, also derjenige, der da eben jetzt gebissen worden ist. Was du sagst, ist nämlich richtig, das Vertrauen in Hunde und natürlich zu diesem einen Hund ist erloschen, mit Sicherheit oder beziehungsweise mindestens sehr stark angekratzt und beschädigt. Und was halt richtig cool ist, ist, wenn man das schafft, die zwei nochmal zusammenzubringen. Ich habe ja mal von Krümel erzählt, die mich so zerfleischt hat, ne? Und
ja. Das ist wirklich
was
so eine
die Krümel heißt auch, ne?
Ja, Krümel hat Sachen zerfleischt.
Aber Krümel so war ein Riesenviech, ne? Das war ja wirklich ein großer, großer Hund. Ja, auf jeden Fall Krümel, die ein ganz großer Riesenkrümel war, die hatte mir ja wirklich echt zugesetzt. Und ich hätte liebend gern mit dem Hund gearbeitet. Und ich hätte liebend gern gesehen, dass es dem Hund, dass der Hund die Kurve kriegt und dass man irgendwie wieder ein Miteinander findet. Irgendwie. Das hätte mir auf jeden Fall total geholfen. Ich bin auch als Kind mal ein paar Mal gebissen worden. So, wenn ich mit den Hunden, also wenn man sich vorstellt, an den Hunden wäre gearbeitet worden, man hätte das in den Griff gekriegt und hätte mich wieder mit diesen Hunden zusammengebracht. Jetzt habe ich offensichtlich ja irgendeine andere Störung, weil mich juckt das ja am Ende dann überhaupt gar nicht. Und es hat mich nicht davon abgehalten, egal wie oft ich von Tieren gebissen wurde, weiterzumachen. Aber ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, dass das sehr nachhaltig einen Schaden anrichtet. Und ich glaube, dass das sehr gut helfen kann, wenn man das schafft, so sagen wir mal, gegebenenfalls jetzt das Beispiel von dem Hund, dem über den geschrieben wurde, wenn der jetzt gearbeitet wird oder man findet heraus, was der Auslöser ist und man versucht es wieder in den Griff zu kriegen, man arbeitet dran und der Hund wird mit einem Maulkorb gesichert und man hat ihn in eine gute Entspannung gebracht, man führt ihn vernünftig, man hat einen guten Kontakt zu demjenigen, also zu dem Opfer, ja. Dann wäre das doch total großartig, wenn man irgendwann sagt, pass auf, würde dir das helfen oder hättest du Lust, mit uns nochmal spazieren zu gehen? Ich habe den Hund gut gesichert, da ist ein Maulkorb drauf, ich verspreche dir, da passiert nichts. Natürlich muss man sich das auch zutrauen als Hundehalter dann. Und man macht so eine Art, ja, es ist keine Wiedergutmachung, aber es ist, ich glaube schon, dass das so ein Trauma ganz gut begleiten kann, ja. wenn man da sieht, da ist was dran gemacht worden, dieser Hund läuft nicht unkontrolliert in der Gegend rum. Vielleicht schaffe ich das sogar, den wieder zu streicheln oder dem ein paar Leckerchen zu geben oder ich baue irgendwie was auf zu dem Hund und jetzt ganz doof, es ist alles wieder gut zwischen mir und diesem Hund. Das ist natürlich jetzt sehr romantisiert, aber du weißt, wie ich das meine. Als Therapiemaßnahme ist das nicht unbedingt verkehrt und allein in dem Sinne wäre es das schon wert, dass man an dem Hund gut arbeitet, damit man das irgendwie, damit natürlich nicht noch mehr Trauma entsteht.
Das ist schwierig, weil ich diese Konfrontationsmaßnahmen sind natürlich auch immer wieder, ne, das kennt man ja auch in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Eindrucksvollste Geschichte dazu, die mir einfällt, ganz anderes Thema, aber das ist nämlich genau das, was es dann wieder gut gemacht hat, wenn überhaupt. Das ist ein Extremsportler, den ich kenne, der bei einer Skiabfahrt Profi, eigentlich nichts Wildes, aber plötzlich in den Schneewehe kam und so doof gestürzt ist, dass der Teil querschnittsgelähmt war. Ist dann irgendwie im Krankenhaus aufgewacht. Und hat dann auch die Diagnose, ist damit konfrontiert worden und hat dann über viel Arbeit gemerkt plötzlich, dass er auch die Hände ansteuern konnte, zumindest die einzelnen Finger bewegen konnte. Er sagte, wenn ich das kann, dann werde ich irgendwann zumindest wieder, ist mein Ziel wieder einigermaßen motorisch klarzukommen. Weil ich nicht mit Anfang 30 irgendwie ein Papa sein will, der mit seinen Kindern nichts mehr machen kann. Und sein großes Ziel war, diese Abfahrt eines Tages wieder zu Ende zu fahren, um einfach dieses Trauma abzuschließen. Mhm. Das hat er geschafft. Also war ein ganz, ganz langer Weg und viel Energie reingeflossen. Aber er hat es geschafft. Und seitdem ist für ihn auch erst wieder, in Anführungsstrichen, alles gut. Deshalb ist das natürlich schon auch ein guter Rat, den du gibst. Aber es ist natürlich auch einer, der total auch vor allen Dingen mit dem Faktor Angst ja auch arbeitet. Und das stelle ich mir sehr schwierig vor.
Ist ja auch ganz individuell, ob das einer möchte oder nicht. Und mal abgesehen davon auch, wie traumatisiert jemand ist. Es gibt Menschen, die stecken sowas besser weg. Vielleicht, ich sag mal so, es war ja auch geschrieben, dass der Mensch offensichtlich recht entspannt trotzdem damit umgegangen ist, obwohl er so stark gebissen worden ist. Vielleicht kennt er Hunde und vielleicht hat er grundsätzlich kein Problem mit Hunden. Und kann das schon abstrahieren, dass das jetzt der eine Hund gewesen ist, dann ist der Schaden vielleicht auch gar nicht so groß. Man muss gar kein so großes Fass aufmachen. Aber es gibt Leute, die haben gar kein Verhältnis zu Hund und dann werden die noch gebissen und erleben jetzt noch sowas. Und dann ist das der Schaden natürlich möglicherweise total immens. Und mindestens, also ich würde zumindest das Angebot immer mal machen. Ne? Muss ja nicht angenommen werden, respektiere ich beides. Aber ich würde zumindest sagen, ich will nur, dass du weißt, ich nehme das sehr, sehr ernst. Ich arbeite da dran. Wir haben den Hund absolut im Griff und unter Kontrolle. Und solange ich dem Hund nicht blind vertraue, kommt da auch immer ein Maulkorb drauf und der ist gut gesichert. Du musst keine Angst haben, dass du uns nochmal begegnest. Da wird nie wieder was passieren. Dafür sorge ich. Also das wäre etwas, was ich so, ich sag mal, zur Traumabewältigung dem Opfer gegenüber definitiv anbieten würde und parallel natürlich alle Hebel in Bewegung setzen, herauszufinden, was ist passiert, daran zu arbeiten und natürlich diesen Hund sichern. Und nochmal, es ist kein Weltuntergang, wenn mein Hund ein maulkorbpflichtiger Hund ist. Ja, ich finde es nur, also ich würde es nicht einfach nur hinnehmen und sagen, ja, dann ist das jetzt so, sondern ich würde auf jeden Fall sagen, okay, ja, dann ist das jetzt so, aber ich werde trotzdem alles tun, um dem Hund wieder vertrauen zu können, meinerseits. Also ich möchte wissen, dass mein Hund keine Gefahr darstellt. Selbst wenn er mit dem Maulkorb rumläuft, will ich für mich ja wissen, dass mein Hund ungefährlich ist, dass mein Hund stabil ist und ich stabil ist und wir ein stabiles Verhältnis haben und ich die Kontrolle habe. Weil das ist für mich das Schlimmste, was es gibt, als Hundehalter meinem Hund nicht vertrauen zu können. Das ist ja so belastend. Und da würde ich so lange dran arbeiten, bis das wieder in Ordnung ist.
Guter Schlusspunkt eigentlich für eine Folge, die alles andere als bissig war, aber trotzdem einige Punkte nochmal rausgearbeitet hat, hoffentlich, die euch helfen, gerade in so einer Situation, nicht so ohne, aber ich glaube, auch das Wichtigste ist ja wirklich, sich dann einfach auch damit auseinanderzusetzen und professionelle Hilfe zu holen und es nicht einfach so schleifen zu lassen. Und sind jetzt gar nicht drauf eingegangen, aber ich glaube, das ist irgendwie auch sonnenklar, gerade bei kleinen Hunden, denkt man ja so oft, naja, schnappt er halt nur. Ist ja kein großes Problem. Alles schon erlebt, so auch Besitzer, die dann gesagt haben, naja, was soll denn da passieren? Er schnappt halt mal so ein bisschen mit den kleinen Zähnchen. Totaler Quatsch, ob groß oder klein. Erstmal geht es um die Aktion als solche, mit der man umgehen soll und auch muss. Und dementsprechend danke für die ganzen Tipps. Da sind wir schon beim Thema Verantwortung und da kümmern wir uns in der nächsten Folge drum, nächste Woche. Freue ich mich sehr drauf.
Was ich noch einmal ganz kurz jetzt erkenne, jetzt hast du doch wieder ein neues Fass aufgemacht. Sorry, ich kann jetzt leider noch nicht Tschüss sagen. Eine Sache muss ich noch sagen, weil du gerade noch angesprochen hast, dass wenn, also anders, ich möchte noch eine Sache sagen. Ein Hund, der beißt oder irgendeine Art von Aggression hat, der hat Stress. Das ist nicht zu vergessen, dass der Hund auch gestresst ist und auch irgendein Problem hat, sonst wird er ja nicht beißen. Von daher nicht vergessen, man macht es ja nicht einfach, also man muss daran arbeiten, weil auch der Hund ein Problem hat. Also selbst wenn du jetzt einen Maulkorb drauf machst und den Hund sicherst und wegsperrst und hat ja der Hund trotzdem ein Problem. Also es wäre trotzdem sehr gut und wichtig herauszufinden, was das Problem ist und möglicherweise schrittweise, das so gut es eben geht, dran zu arbeiten. Weil man will ja auch keinen Hund haben, der so unter Situationen so leidet, dass er nach vorne geht. Irgendwas ist da ja. So, das wollte ich nur jetzt noch einmal sagen. Jetzt sage ich Tschüss.
Tschüss, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.